Wir haben vor ein paar Wochen eine Predigt gehört, da ging es, viele Predigten, da ging es ganz viel um das Thema, wer bist du? Was ist deine Identität eigentlich? Als Kind Gottes, als Mensch, der zu Jesus Christus gefunden hat. Und wir haben so einen großen Spannungsbogen gehabt, weil da war auf der einen Seite diese Frage, ja, du kannst dem nichts mehr hinzutun. Wer bei God Encounter war, hat es jetzt nochmal gehört. Also es ist gerade irgendwie Thema. Du kannst nichts mehr hinzufügen zu dieser Gnade Gottes. Und auf der anderen Seite sind da aber Bibelstellen und Aufrufe, die uns zeigen und fragen, da gibt es aber schon noch was, was man tun kann. Schon noch was, was man tun sollte. Und wenn man das nicht macht, dann weiß man gar nicht, ob man richtig in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit Gott lebt. Und wir haben das so diesen Herzschlag genannt. Jemand, der Gott begegnet ist, der Jesus in seinem Leben angenommen hat und der dann diese Beziehung mit ihm eingeht, der kommt in diesen Herzschlag Gottes rein, der kommt in dieses Antworten rein. Was sagt jetzt mein Leben aus? Was sage ich durch diese Liebe Gottes, die ich erfahren habe? Und dieses Antworten, dieser Herzschlag, das sind die Taten und die Werke, die ich in dieser Welt mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meinen Worten, mit meinen Gedanken tue. Das ist nichts, wo ich mir etwas verdienen könnte, hinzufügen könnte, aber das ist das, was ich zurückgebe, das ist das, was ich zurückschenke. Und wie das aussehen kann, davon werden wir heute mehr hören und dafür bin ich total gespannt schon, was es uns sagt, was es mit uns macht, wo es uns hinführt, wo es uns mitnimmt. Weil das zu schmecken und das zu fühlen, ist das Schönste und das Größte, was du auf dieser Erde in der Nähe Gottes erfahren darfst. Ich begrüße heute ganz herzlich Christian und Christine Schneider. Ich darf euch schon nach vorne bitten. Sie werden uns heute davon berichten, was es bedeutet, in der Gemeinde Gottes in diesen Herzschlag hineinzukommen, was das mit ihnen gemacht hat, wie sie vielleicht auf diesen Weg gekommen sind und sie werden auch das Wort uns auslegen. Ich freue mich darauf, was ihr uns weiterzugeben habt und euch gehört jetzt dieser Gottesdienst.
Dankeschön vielmals. Dankeschön, Christoph. Ja, Magadang, herzlich guten Morgen auf Philippinisch. Liebe Eltern und Geschwister, so wird man begrüßt in den Philippinen. Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Das ist etwa, ich glaube, ein gutes Jahr her, etwa 18 Monate, als wir hier waren. Wieder dank Markus Trost natürlich und jetzt noch Verena Vögel fühlen uns wir sehr verbunden mit euch. Und gestern Abend hatten wir auch einen schöner Abend mit Gemeinschaft zusammen mit Pastor Michael und Charlotte und die Michaela, ne? Und wer war noch dabei? Christoph natürlich, ja, genau. Und wir hatten wunderschöne Gemeinschaft. Ich werde im ersten Teil so eine kleine Auslegung machen über eine sehr bekannte Geschichte, die uns hoffentlich in Bewegung setzt. Und dann haben wir so ein Zwischenworship und dann zeigen wir Bilder und Berichte noch von den Philippinen. So, das ist so der Ablauf. Und zu Beginn zum Text dieser bekannten Geschichte liest meine Frau die Geschichte aus Lukas 7. Ja.
Jesus, der Pharisäer und die Prostituierte. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an: Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte: Lehrer, bitte sprich. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke und der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung, sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Da sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet. Gehe in Frieden.
Ich habe diesen Text zweimal mit einem Bruder aus unserer Gemeinde durchgearbeitet. Dieser Roger heißt er, der liest seit 30 Jahren die Bibel im Urtext, also in Hebräisch und in Griechisch, und ist so ein richtiger leidenschaftlicher Forscher für altes Judentum und neues Judentum. Und er hat mir irgendwie diesen Text neu nahegebracht und jetzt freue ich mich eigentlich, das an Sie weiterzugeben. Zum Beispiel habe ich neu erfahren, dass eigentlich, ja, wenn wir jetzt das Wort Pharisäer heute hören, dann ist das wie so ein Schimpfwort fast. Ein Schimpfwort für einen unsympathischen Zeitgenossen, vielleicht so ein selbstgerechter, vielleicht sogar hinterhältiger Heuchler. Ne, das ist der Pharisäer heute. Aber das ist nicht ganz fair. Zur Zeit von Jesus war ein Pharisäer, das war so die stolze Selbstbezeichnung, einer sehr aktiven Laienbewegung, besonders frommer Juden. Im Vergleich vielleicht so wie ein frommer CVJM oder vielleicht wie die evangelische Gemeinschaft in Vorheim. Einfach so eine Gruppe, eine Bewegung von Menschen, wo nicht nur der Priester oder der Pastor ein christliches Leben führt, sondern auch die ganz gewöhnliche Frau und der gewöhnliche Mann der Straße. So die Sache ernst nimmt. Das waren die Pharisäer. Dass die Gesetzestreue der Pharisäer war kein Selbstzweck, habe ich gelernt. Die stand ganz im Dienst der Heilsgeschichte. Also wenn man das Gesetz Gottes minutiös ausbefolgt, dann leistet man einen unverzichtbaren Beitrag zur Erlösung der Welt. Das war ihr Bewusstsein. Und der Pharisäer war zum Beispiel verpflichtet, wusste ich nicht, ein offenes Haus zu haben und die Bettler der Straße, die durften zu ihm an den Tisch gehen und Tischgemeinschaft haben. Er musste das Haus öffnen, das war Teil dieser Gesetzeserfüllung. Also eigentlich Vorbilder. Es gibt Theologen auch, die sagen, dass Jesus eigentlich zu den Pharisäern gehörte, dass er Teil dieser Bewegung war. Gerade deshalb zog er dann auch so kritisch mit den Pharisäern ins Gericht, weil er eben selbst Teil auch dieser Gruppe war, sagen diese Theologen. Zum Beispiel teilte er auch die Glaubensansichten mit den Pharisäern über das Thema von Leben nach dem Tod. Genau wie die Pharisäer hat er darüber gelernt, über die Ansichten über die Ehescheidung oder auch seine andere Rede von Jesus, Rabuhin, Meister, Lehrmeister. Das weist eigentlich ihn als einer aus, der ganz in der pharisäischen Tradition stand. Also, da ist dieser Pharisäer, der lädt Jesus zum Essen ein. Und Jesus nimmt diese Einladung an. Na, Jesus ist nicht so der Typ Mensch wie ich vielleicht und vielleicht Sie, der nicht Nein sagen kann. Na, also der respektiert zwar die kulturellen Gepflogenheiten, aber der lässt sich nicht leiten von sozialer Angst oder von einem sozialen Druck, wie wir das oft tun. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass Jesus dorthin ging, weil er diesen Pharisäer liebte. Er wollte diese Gemeinschaft mit ihm. Er ging zu ihm nicht, weil er unter Druck stand. sondern er liebte ihn, diesen frommen Pharisäer. Über das Motiv des Pharisäers und seiner Einladung, da können wir nur spekulieren. Weshalb hat er Jesus eingeladen? Jesus hatte eigentlich schon eine kurze Zeit von sehr machtvoller Schriftauslegung in der Öffentlichkeit hinter sich und handfeste Wunder geschahen und hat damit sehr viel Aufsehen erregt. Also das Volk kam, strömten zu Jesus. Und es könnte sein, dass dieser Pharisäer das ziemlich cool fand, so den neuesten Medienstar, so den neuesten VIP bei sich zu Hause zu haben. Könnte sein. Vielleicht gehörte sogar, ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, hat Roger mir gesagt, dass er zu dieser Gruppe von Pharisäern in Jerusalem gehörte, die ernsthaft auf der Suche nach dem lang ersehnten Messias waren. Er wurde praktisch beauftragt, so eine Art Casting, so eine Vorauswahl zu treffen. Wer ist dieser Jesus? Könnte er vielleicht der Messias sein? Ich meine, da geht eine unglaubliche Kraft aus von diesen Menschen. Und das war wirklich die entscheidende Frage jener Zeit. Viele Menschen dort fragten, wer ist der Messias, wann kommt er, wann hört das auf mit dieser römischen Übermacht, mit dieser Besetzung, mit dieser Demütigung von uns als Volk. Die fragten nach diesem Messias. Und ich glaube, das ist auch die Frage heute wieder ganz neu. Wer ist Jesus für mich? Ist er einfach irgendwie so ein Volksverführer oder ist er so ein Vorbild, ein guter Mensch oder ist er wirklich dieser Messias, der von Gott gesandte, dieser ersehnte Erlöser, der uns Befreiung schenkt und der uns unser Leben in Ordnung bringt, nach dem, was wir uns sehnen. Wer ist Jesus für dich? So, ganz Israel wartete sehnsüchtig auf diesen Messias. Und in Jerusalem saß die Jury. Und vielleicht vergleichbar mit ganz Deutschland sucht einen Superstar, saß die Masse vor dem Bildschirm. Und im Studio waren die Fachexperten, die Jury, ne? Und die machte dieses Casting. So, der Pharisäer in unserer Geschichte ahnte wohl kaum, auf was er sich da einließ, als er diese unmittelbare Nähe mit Jesus suchte. Wir haben es gelesen, kaum haben sie sich alle hingesetzt, reichbedeckte Tafel, voller Freude auf ein angeregtes Streitgespräch, ein guter Bissen und dann beginnt der Skandal. Eine berüchtigte Gestalt betritt den sauberen und rituell gereinigten Essraum und stört diese Runde anständiger Bürger. Es war diese stadtbekannte Hure. Es war sofort deutlich, sie kam nicht, um den Pharisäer zu besuchen, vielleicht so für einen privaten Besuch in der Nacht oder so. Sie kam wegen Jesus. Ah, so einer ist Jesus. Er wird öffentlich von einer bekannten Sexarbeiterin besucht. Das sagt dieser Text aus. Und nicht nur besucht, aufgesucht und berührt. Und das im Haus dieses frommen Mannes. Und sie wirft sich nieder und heult laut, benetzt mit ihren Tränen seine Füße, trocknet die Füße von Jesus ab. Eigentlich ist es verboten, offene Haare zu tragen für eine Frau, aber hier ist sie, diese Sexarbeiterin mit offenen Haaren. Und sie trocknet die Füße ab und salbt die Füße mit diesem kostbaren Öl. Um Himmels Willen, wie kann die nur, wie unangebracht, wie peinlich, die falsche Handlung zur falschen Zeit am falschen Ort. Mit diesem Skandal hat der Pharisäer nicht gerechnet. Aber es ist so, wenn der Pharisäer hat Jesus eingeladen und mit Jesus kam auch diese Sünderin an den Tisch. Und ich glaube, das ist die erste Lektion, die wir heute Morgen mit nach Hause nehmen müssen. Wenn wir uns in die Nähe von Jesus begeben, dann begeben wir uns zwangsläufig auch in die Nähe von schwachen Menschen. Von Menschen, die es nicht einfach haben im Leben, von kranken Menschen. Vielleicht auch von Kindern, die nicht beachtet werden, von Gebrechlichen, auch von fremden Menschen unter uns und auch von Sündern. Jesus zieht die Versager und Versagerinnen richtig an. Also wer sich in die Nähe von Jesus, dem Erlöser, begibt, der begegnet dort den schwachen Menschen. Und ich muss Ihnen heute Morgen auch bekennen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, auch ich bin wohl bei Jesus, weil ich so ein Versager bin. Ich brauche ihn. Und es ist mein Lebensgeheimnis. Mein Lebensgeheimnis zum Glücklichsein, dieser Jesus, seine Vergebung, seine Beziehung zu ihm, dieses überraschende Geschenk seiner Vergebung immer wieder. Und das hilft mir, Menschen zu lieben, und das macht mich glücklich. Das macht mich glücklich. Ja, und umgekehrt auch. Ich glaube, wenn wir denken, wir sind in der Nähe von Jesus, aber wir können keine liebevolle Beziehung aufbauen zu schwachen, zu konkret schwachen Menschen, dann müssen wir uns fragen, ob wir nicht vielleicht in einer frommen Scheinwelt leben, die vielleicht weit entfernt ist von diesem Jesus der Bibel. Diese Frage müssen wir uns stellen. Und nochmal zurück zur Geschichte. Peinlich, dieses Drama im Haus. Unglaublich. Aber was soll's, denkt der Pharisäer. Dieser Jesus ist beim Contest durchgefallen. Keine Chance. Das ist das Urteil des Versehers. Der Rabbi Jesus ist beim Messias-Contest durchgefallen. Es heißt im Text, wäre dieser ein Prophet, das heißt Prophet in der Ursprache, dieser göttliche Seher, das ist die Voraussetzung für einen Messias, um ein Messias zu sein, dann würde er wissen, wer diese Frau ist und sich nicht von ihr berühren lassen. Unmöglich. Der ist durchgefallen. Aber was der Pharisäer nicht weiß, ist natürlich, dass Jesus jeden Gedanken kennt von diesem Pharisäer. Und gleichzeitig weiß er auch um diese Verlorenheit dieser Frau, um das kaputte, verlorene Leben und die Not, die große Not dieser Frau, die da kam. Und jetzt geschieht etwas ganz Spezielles. Jesus sagt, Simon. Und zum ersten Mal in der Geschichte wird der Name vom Pharisäer genannt. Simon heißt er nämlich. Das ist nicht irgendein Pharisäer. Der hat einen Namen und eine Geschichte, wie diese Frau. Simon, Simon. Und Simon bedeutet auch im Urtext der Hörende. Und der Hörende, der soll jetzt zum Sehenden werden. Der soll tiefer sehen lernen. Das wünsche ich uns auch, dass wir zu Sehenden werden. Und die Not und die Augen Gottes bekommen für die Menschen dieser Welt. Und Jesus wendet sich dann dem Gastgeber zu, diesem Simon. Nennt ihn beim Namen. Und ich bin überzeugt, dass Simon spürt, dass Jesus ihn liebt und achtet. Und er gibt dem Simon eine kleine Chance, mit einer richtigen Antwort auf eine kleine Geschichte die Wahrheit zu sagen. Und aus dieser komischen Situation etwas für sich zu punkten. Er erzählt die Geschichte von zwei Menschen, beide haben Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine sehr viel, der andere wenig. Beide Menschen werden diese Schulden vergeben. Wer der beiden von Schuld geplagten Menschen wird mehr Liebe für den gnädigen Geldverleiher aufbringen? Der mit wenig Schuld oder der mit viel? Und Simon antwortet natürlich, ich nehme an, der, dem mehr Schuld erlassen wurde. Und Jesus sagt, bestanden Simon. Er sagt, du hast richtig geantwortet. Und dann passiert eigentlich für mich der Höhepunkt der Geschichte. Unglaublich. Im Vers 44, ganz gewaltig. Jesus wendet sich um zu dieser Frau. Und gleichzeitig spricht er zu Simon, der dort an der Tafel sitzt. Also Jesus bildet eine Brücke zwischen dieser schmutzigen Frau und diesem sauberen Geistlichen. Jesus bringt diese zwei Welten zusammen. Er baut keine Zäune auf wie Simon, sondern er reißt die Zäune nieder. Und während er zur Frau hinsieht, spricht er zu Simon und sagt, siehst du diese Frau? Simon hat sich gar nicht getraut hinzuschauen, richtig. Simon sah nicht eine Frau, er sah nur diese stadtbekannte Hure. Siehst du diese Frau, sagt Jesus zu Simon. Und das Wort sehen im griechischen Urtext heißt hier plebei. Das ist das Tiefere, dieses Geistliche, dieses wahre Sehen, das ich uns allen wünsche, wenn wir Menschen begegnen. Auch unseren Menschen in unserer Gemeinschaft, die uns fremd sind. Simon, nehme ich mal an, der braucht keine Brille oder sowas. Er sieht Jesus und diese Frau einigermaßen perfekt. Aber es ist eigentlich ein Skandal. Simon verbringt sein Leben damit auf der Suche nach dem Messias, nach dem Erlöser. Und dann steht dieser vor seiner Nase und er erkennt ihn nicht. Er erkennt ihn nicht. Wäre dieser ein Prophet, ne? Welche Tragödie. Siehst du diese Frau, Simon, eine Frau, die vor Freude über Jesus seine Vergebung alles vergisst, alle Demütigungen und Ängste und in ihrer überschwänglichen Freude und Liebe alle Anstandsregeln vergisst. Ja, das macht man nicht. Und alles tut, was der fromme Simon nicht einmal dran gedacht hat. Ein erfrischendes Fußbad für den Gast, das gehört sich eigentlich, hat er vergessen. Ein freundschaftlicher Willkommenskuss vielleicht. Die Frau hat die Füße geküsst, glaube ich. Steht sowas im Text? Weiß ich, ja, genau, zu küssen. Und dann die Salbung. Ja, das ist so ein Hinweis auf diese Salbung des Messias. Der wird gesalbt. Das ist unser Erlöser. Als Zeichen vielleicht, dass er in der Tat der Messias ist und den Test bestanden hat. Das macht die Frau. Die hat es begriffen. So, die erste Lektion. Wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir mit schwachen Menschen zusammen. Zweitens, Jesus liebt beide. Er liebt diesen frommen Sünder, nennt ihn beim Namen, kennt seine Geschichte. Wir alle haben eine Chance hier bei Jesus. Er kennt uns bei Namen. Und er liebt diese Sünderin und bringt sie zusammen. Und vielleicht noch eine dritte Lektion so zum Mitnehmen. Nicht viele Worte und auch nicht unsere Anständigkeit oder unser richtiges Glaubensbekenntnis oder all das Religiöse, was auch noch wichtig ist in unserem Leben, ist entscheidend. Sondern ich glaube, das praktische, liebevolle Handeln, wie diese Sünderin in der Geschichte, das ist die ganze Erfüllung des Gesetzes. Es ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, diese Frau, die hat kein einziges Wort gesprochen in dieser Geschichte. Der Simon, der spricht, der denkt, aber die Frau, die macht nichts, einfach liebevolles Handeln und Gott spricht sie frei und sendet sie aus. Geh hin im Frieden. Das liebevolle Handeln, das fehlt dem Simon. Er denkt und redet viel und liebt wenig. Es gibt diese Geschichten von Jesus immer wieder in der Bibel, überall. Diese provokativen Geschichten von Jesus, die Leute eigentlich zur Weißglut brachten. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Also ganz kurz, ich möchte nur daran erinnern an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Welches ist das größte Gebot? Ne? Dann nennt er doch tatsächlich diesen frommen Levi, der da zum Tempel rennt oder in die Kirche, übersieht den Mann am Wegrand. Aber ein Ungläubiger, ein Samariter, das ist kein Gläubiger, für die Juden waren das keine gläubigen Menschen. Die haben irgendwie ein merkwürdiges Gottesbild, einen falschen Glauben. Der hat das ganze Gesetz erfüllt. Der hat Nächstenliebe geübt. Das war eine Provokation für die Menschen dort. Oder dann auch, ich weiß nicht, es gibt diese Geschichte in Lukas 4, wo Jesus praktisch beinahe Lynchjustiz erlebte. Den Mob wollte ihn über den Berg runterwerfen. Erinnert ihr euch, erste Predigt in Nazareth, in der Synagoge? Und dann, alles ging gut, bis zu dem Punkt, wo er gesagt hat, und es gab eine Zeit, und hat die jüdische Bibel zitiert, das Alte Testament, es gab eine Zeit in Israel, da gab es keinen Glauben. Nur die Sidoniterin, eine Heidin aus Sidon, die Witwe, die wurde ernährt von Gott, die fand die Güte Gottes. Und dann erwähnt er den Syrer, den Naaman, der Heilung erlebte. Dort war Gott gegenwärtig. Und dann wurden die Leute so wahnsinnig, weil die waren so konzentriert auf ihr eigenes Verständnis, wie sie den Glauben erlebten und auf ihre Nation, dass sie die Fremden eigentlich wie ausklammerten. Und Jesus hat sie da herausgefordert. Jesus Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Jesus als Messias und Erlöser erkennen, wie du gesagt hast in der Einführung. Aber der zweite Schritt ist mindestens so entscheidend, dass wir eine Haltung bekommen mit praktischer Auswirkung. Die Haltung, dass wir kein bisschen bessere Menschen sind. Wir sind besser dran, weil wir Jesus kennen und er uns Vergebung geschenkt hat. Aber wir sind nicht besser. Schon die kleinste Nachlässigkeit an Liebe und Achtsamkeit ist eine Sünde. Und davon sind wir alle voll. Vor Gottes Maßstab sind wir kein bisschen besser als die Sexarbeiterin oder der Alkoholiker oder der Knastbruder von nebenan. Wir sind nicht besser. Unser Versagen und Gottes unendlich bedingungslose Güte und Zuwendung zu uns, das verbindet uns mit allen Menschen dieser Welt. Mit und allen Menschen aller sozialen Schichten und Herkunft. Und um diese Einsicht sollen wir immer wieder beten. Dann wird Gottes Freude und sein Licht in uns aufstrahlen und durch uns in diese Welt. Das Einhalten von Regeln und einem anständigen Leben, das ist ja nicht falsch. Aber wenn Anständigkeit und Regelhalten zum Inhalt von unserem Leben wird, dann brauchen wir Gott nicht als unseren Retter. Dann retten wir uns ja selbst. Und wir setzen Gott so praktisch auf die Zuschauertribüne und dann kann er uns applaudieren, wie gut wir sind als Christen. Das kann es nicht sein. Aber wenn wir anstelle von Regeln und Anständigkeit Jesus selber setzen, der uns vorangeht und uns an Orte führt, wo wir nicht unbedingt hingehen wollen, dann wird es spannend. Spannender als das Viertelfinal vom Fußballspiel. Dann wird es bedeutungsvoll. Und er wird uns zu Menschen führen, die uns wirklich, brauchen in ihrer Not und uns überfordern. Aber das führt uns in die Abhängigkeit von Gott. Und wir bleiben demütig in seiner Liebe, werden nicht überheblich, hoffentlich, sondern dankbar. Amen.